Moin moin, herzlich willkommen, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, was auch immer, wann auch immer ihr mich hört. Herzlich willkommen zu den Feuilletönen mit einem Feuilleton, immer noch, aber es ist Licht am Ende des Tunnels. Frau Eichler wird bald wieder da sein, nur noch 4 Sendungen, dann weilt sie wieder unter uns, dann ist sie wieder da und wird uns alle mit ihrer Stimme und ihren klugen Beiträgen erfreuen. Da bin vor allem ich sehr froh. Und apropos froh, mehr Schweineüberleitung geht auch nicht. Egal, also ne, Delling wäre stolz auf mich. Egal, apropos freuen, wir haben eine etwas größere Spende bekommen von Robin. Und wenn auch ihr ein Robin sein wollt, dann tut es Robin gleich und geht auf feuilletone.de und geht auf Spenden. Dort könnt ihr schauen, wie man uns unterstützen kann. Seid auch ihr ein Robin, sozusagen, wenn man so will. Dann ist das hier die vorletzte reguläre Sendung in diesem Jahr. Das heißt also, es gibt nächste Woche noch eine Sendung und danach geht das Abstimmen los. Ne? Also dann geht es los. Ihr seid angehalten, über die Alben des Jahres und über die Bücher des Jahres abzustimmen. Ihr werdet dementsprechend die Möglichkeit bei uns auf der Homepage finden, das zu tun. So, das dazu. Dann sei nochmal an dieser Stelle erwähnt, dass es ab Januar nur noch MP3 gibt und kein M4A oder ACC, wie auch immer, also kein Apple Audio Format mehr. Das ändert überhaupt nichts. Ihr könnt das natürlich trotzdem weiterhin auf allen Apple Geräten abspielen. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass wir eben nur noch einen Feed haben und nicht mehr zwei. Und das bedeutet für alle Menschen, die uns jetzt noch in einem separaten MP3-Feed abonniert haben, also die uns nicht über den generischen Feed abonniert haben, für die ändert sich tatsächlich was, denn die müssen uns neu abonnieren und zwar über den generischen, über den normalen Feed, der dann nur noch einer ist. Also es gibt dann eh nur noch einen. Das heißt, wenn ihr uns jetzt speziell über MP3 hört, weil ihr euch dafür entschieden habt, den MP3-Feed zu abonnieren, ihr müsst dann tatsächlich ab Januar aber erst neu abonnieren, weil ab Januar gibt es dann nur noch ein Feed und das ist dann MP3. Hört sich komplizierter an, als es ist. Ihr werdet merken, die Leute, die uns bei Apple Podcast oder sonst wo abonniert haben oder über einen Podcatcher oder sonst wo, für die ändert sich gar nichts. So, da ist es einfach nur ein anderes Format, das bekommt ihr aber gar nicht mit. Dann habe ich mich in der letzten Woche mal wieder gewundert, dass es zwei komplett unterschiedliche Ansichten über ein Thema gibt. Das war sehr spannend. Und zwar haben die niederländischen Menschen gesagt, Jungs, Mädels, wir müssen jetzt mal was tun, denn wir haben festgestellt, wir erfüllen die Umweltkriterien nicht, die von der EU vorgegeben sind. Das geht so alles nicht. Wir stoßen zu viel CO2 aus, zu viel Rußpartikel in die Luft. Da müssen wir was ändern und deswegen haben die Niederlande jetzt beschlossen, das Tempolimit am Tage nochmal zu senken, abzusenken auf 100 km/h. Also nachts darf man dann noch ein bisschen schneller fahren, aber des Tages wurde es jetzt auf 100 gesenkt, aus Vernunftsgründen, wie es aus den Niederlanden heißt. Und ebenso aus Vernunftsgründen sagt man in Deutschland, nee, also bei uns gibt es gar kein Tempolimit. Das wäre ja unvernünftig, nicht? Weil ein Tempolimit würde Arbeitsplätze in der Automobilindustrie kosten, sagt die Automobilindustrie. Und ich versuche das dann ja immer alles zu verstehen. Das ist ja mein Schicksal, ne? Ich sitze dann da, lese diese ganzen Artikel und denke mir so, wie stellen die sich das vor? Was bedeutet das? Wie kann ich mir das vorstellen? Was heißt das, kostet Arbeitsplätze in der Automobilindustrie? Wenn da weniger CO2 ausgestoßen wird, dann wollen die Deutschen das Auto nicht mehr fahren? Oder wie ist das jetzt? Nö, also wenn da nicht genug Dreck rauskommt, dann habe ich keine Lust mehr, dann gehe ich zu Fuß. Oder wie? Wie kann ich mir das vorstellen? Leute, die solche Artikel schreiben, müssen eigentlich ein Aspirin direkt dazukleben, oder? Wirklich, man bekommt ja Kopfschmerzen von so einem Blödsinn. Wie kommen die darauf? Hängen die sich an ihren eigenen Auspuff? Oder was ist das alles? Was machen die da? Dann habe ich natürlich weiter überlegt, ne? Wenn Tempolimit Arbeitsplätze in der Automobilindustrie kostet, habt ihr euch schon mal überlegt, was 250 auf der Autobahn zwangsweise für Arbeitsplätze schaffen würden? Und die Automobilindustrie würde wahrscheinlich sagen, oh ja, und die werden auch schneller wieder frei. Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Wenn wir uns mal überlegen, dass das, was wir hier machen, im Grunde genommen ja der pure Wahnsinn ist, ne? Wenn wir uns mal überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn außer uns alle anderen auch Auto fahren würden, also alle Länder auf der Welt, was würde dann eigentlich passieren? Dann könnten wir alle noch einmal den Schlüssel umdrehen, ne? Einmal den Wagen starten, eine Viertelstunde um die Welt fahren, eine Viertelstunde durch die Gegend fahren und dann ist das Öl alle. Also nur mal so zum Verhältnis von dem, was wir hier eigentlich gerade so anstellen. Und dann kommt die Automobilindustrie und sagt, Tempolimit kostet Arbeitsplätze in der Automobilindustrie? Wo lernen die das? Bei McKinsey wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Ja. Das hat mich in dieser Woche sehr umgetrieben. Das ist, und wer ist wieder schuld? Hannah Arendt ist es wieder schuld, ne? Den Dingen nachdenken. Ja, toll, jetzt hänge ich hier rum, denke darüber nach und komme zu keinem Schluss. Krieg Kopfschmerzen vom Nachdenken und überleg mir, was muss man eigentlich machen, um auf so einen Quatsch zu kommen? Muss man irgendwie einen Defekt haben, um Sprecher der Automobilindustrie zu werden? Oder was ist das alles? Es ist alles nicht so einfach. Aber spannend, wie unterschiedlich doch die Wahrnehmungen sind in zwei Ländern, die nebeneinander liegen, die kulturell voneinander nicht so weit weg sind. Und die kommen zu zwei völlig verschiedenen Ergebnissen. Finde ich spannend. Die einen sagen Tempolimit, weil Umwelt, und die anderen sagen auf gar keinen Fall Tempolimit, weil Automobilindustrie. Interessant. Dass man schon wieder schimpfen muss. Also wirklich, das ist ja nicht zu fassen, sowas. Also ich bin ja in diesem Moment immer geneigt, meine Uroma aus Duisburg zu zitieren, die damals natürlich noch anders gesprochen hat als wir heute. Aber die hätte jetzt wieder gesagt, so, seid ihr eigentlich alle bekloppt? Ne? Und mit was? Mit Recht. So, nämlich. Genug geschimpft, sich genug gewundert, folgt mir in Episode 320 der Feuilletöne. Herzlich willkommen zu den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn mit Thorsten Martinsen. Hallo. Und auch an dieser Stelle sei erwähnt, dass wir uns natürlich bei allen Menschen bedanken, die uns unterstützt haben, die uns unterstützen werden und die uns schon unterstützen. Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, geht auf feuilletöne.de und klickt auf den Menüpunkt Spenden. Dort könnt ihr dann schauen, wie man uns unterstützen kann, wenn man will. Und wenn ihr das nicht möchtet oder nicht könnt, ist das natürlich auch in Ordnung. Dann hört ihr uns einfach. Und wenn ihr ganz toll seid, dann gebt ihr uns vielleicht Sterne in der Apple Podcast App. Oder ihr sagt einfach anderen Menschen, dass es uns gibt. Das wäre auch ziemlich cool. Wir kommen in der vorletzten regulären Sendung in diesem Jahr natürlich auch zuerst zu gelesen. Und ich habe gelesen von Emilia Smechowski, Rückkehr nach Polen. Das Ganze ist erschienen bei Hansa Literaturverlage. Ich erzähle erstmal ein bisschen was über Emilia Smechowski. Die wurde 1983 in Polen geboren. Sie ist Journalistin und Autorin. Sie siedelte 1988 mit ihren Eltern aus einem kleinen Ort in der Nähe von Danzig nach West-Berlin, wo die Eltern als Ärzte Beschäftigung fanden. Sie studierte Operngesang und Romanistik in Berlin und Rom. Danach arbeitete sie als Redakteurin bei der Tageszeitung und ist seitdem freie Autorin und Reporterin. Mit Tageszeitung meine ich natürlich die Taz. 2015 wurde sie mit dem Deutschen Reporterpreis und 2016 mit dem Konrad-Duden-Journalistenpreis sowie dem deutsch-polnischen Tadeusz Mazowiecki-Journalistenpreis ausgezeichnet. Dieses Land Polen ist das Land, was sie als Kind verließ und in das sie nun für ein Jahr zurückkehrt, um dort zu leben, als Bürgerin eben dieses Landes. Emilia Smechowski präsentiert uns in diesem Buch ein zerrissenes Polen. Der Riss geht durch die Familien, er ist präsent, wenn beim Sonntagsessen über Politik gestritten oder geschwiegen wird. Lange glaubten die Menschen im Westen, Polen sei frei und demokratisch, ein junges europäisches Land mit Start-up-Modus. Dann wählte die Mehrheit rechtskonservativ und das Bild zerbrach. Emilia Smechowski erzählt in diesem Buch vom Alltag in diesem Land voller Widersprüche. Sie spricht mit Politikern und Bauern, um zu verstehen, was ist seit 1989 passiert, dass so viele Menschen nicht mehr an den Wert der Freiheit glauben. Und so macht sie sich also auf, um ein Jahr eben in diesem Polen zu leben. Und sie interviewt Lech Wałęsa. Und ich erinnere mich daran, wie ich Anfang der 80er Jahre das erste Mal von ihm hörte und die Tagesschau über ihn berichtete. Und ich erinnere mich an diesen Typ mit Sonnenbrille, dieser Jaruzelski, der in Polen 1981 das Kriegsrecht verhängte. Und sie schreibt davon, dass die polnische Sprache schöner klingt als die deutsche, weil sie unter anderem melodiöser ist. Und ich fange an, YouTube-Videos zu schauen, in denen polnische Menschen polnisch sprechen. Und ich finde ganz schnell ein Video, wo in einer polnischen Produktion, die während der Zeit des Zweiten Weltkrieges spielt, ein Pole deutschen Nazis seinen Namen sagen soll und die Nazis schier verzweifeln. Und ich finde am Ende dann auch YouTube-Kanäle, wo die Menschen polnisch sprechen. Und ja, eine schöne Sprache ist das, tatsächlich, dieses Polnisch. Wobei, man muss natürlich ehrlich bleiben, für mich als Däne ist natürlich fast jede andere Sprache schön, das muss man schon mal ehrlich sagen. Aber es klingt wirklich hübsch, dieses Polnisch. Der Alltag wird so alltagig beschrieben, dass ich irgendwie auch in Polen bin. Und teilweise auch ein bisschen in meiner Kindheit. Gasherd zum Beispiel, ja, da war mal was. Hatten wir früher, als ich Kind war, auch. Und die Flamme war immer zu heiß, gar nicht so einfach. Und die Züge zwischen Berlin und Danzig, in denen es keine Flüssigseife gibt, sondern eine Vorrichtung, an der man drehen muss, bis einem etwas weißes Pulver auf die Hand rieselt, das dann in Verbindung mit Wasser zu einer Art Reinigungsflüssigkeit wird. Da war ich dann schon wieder in meiner Kindheit. Diese Züge kenne ich. In denen war ich früher auch. Ich lese das Bedrückende, ich lese das Fröhliche, das Traurige und das Fremde. Ich grinse, bin traurig und freue mich mit Emilia Smechowski und ihrer Tochter, die nämlich auch mit in Polen ist und die dort auch mitlebt. Und ich lerne, dass ein Stadtteil von Danzig, der aus den Buchstaben W-R-Z-E-S-Z-C-Z so ähnlich ausgesprochen wird wie Wojciech. Ich hoffe, das war einigermaßen richtig. Ich lerne, dass der Osten Polens sich abgehängt fühlt. Dass in Polen kaum einer auf die Idee kommt, aus der EU rauszugehen, dass viele im ländlichen Polen aber das Gefühl haben, dass zu viel aus dem Westen kontrolliert wird, vor allem aus Brüssel und Deutschland. Und dass Nichtwissen nicht so schlimm ist wie falsches Wissen. Und dass in Danzig alles ganz anders ist, in der Stadt, in der die beiden leben. Hier herrscht Wettbewerb und das schon in der Kita. Circa alle 2 Wochen wird hier ein Diplom an die Kinder für irgendwas vergeben. Wahnsinn, für mich als skandinavisch geprägter Mensch völlig unvorstellbar. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, was ich spannend finde. Auch in Skandinavien mag man auf der Straße nicht so gerne angesprochen werden, weil auch wir Skandinavier gerne in Ruhe gelassen werden wollen, schauen wir auch gerne eher in Richtung Boden, denn geradeaus. Deswegen ist es in den Städten im Norden immer so hübsch ruhig. Und auch ich erschrecke mich, wenn irgendein Mensch mich auf der Straße unvermittelt anspricht. Und ich glaube, ich möchte Masurek probieren. Das ist ein Osterkuchen, der in diesem Buch beschrieben wird und der sich sehr lecker anhört, weil das mit sehr viel Schokolade zu tun hat und das ist immer gut. Man kann nie genug Schokolade haben. Und in Polen ist irgend so eine Eiergeschichte am Laufen. Irgendwas ist mit Eiern in Polen. Die Eier müssen ganz toll sein, die müssen von freilaufenden Bauern sein und ich weiß was nicht noch alles. Wir erinnern uns an Wir Strebermigranten. Da war das auch schon so. Da habe ich davon auch schon gelesen. Also die Polen haben irgend so eine Eiergeschichte am Laufen. Ich weiß auch nicht. Der Pole und die Polin an sich legen großen Wert auf frische Eier von freilaufenden Bauern und am besten auch Hühnern. Und das Buch erzählt die Geschichte der Frauenrechtlerin Lydia Wroicka-Bemben und dass Polen die härtesten Abtreibungsgesetze Europas hat. Und Lydia Wroicka-Bemben erzählt ihre Geschichte. Und ich war das erste Mal so wütend und traurig, dass ich nicht mehr weiterlesen konnte. Und es geht um die Bürgermeister des Landes, die sich gegen Jarosław Kaczynski wehren, und darum, dass die liberalen Kräfte es aber nicht schaffen, ihre Kräfte zu bündeln. Ich lerne, dass es der Wirtschaft Polens richtig gut geht, aber die meisten Menschen dadurch nicht mehr Geld im Portemonnaie haben, im Gegenteil. Ein Viertel der Bevölkerung lebt an der Armutsgrenze. Und dass es Moslems in Polen gibt, die schon seit Hunderten von Jahren in Polen leben, die Tataren, die sogar schon vom Prinz Charles besucht wurden. und dass Ost und West mehr als Himmelsrichtungen sind, dass es einen Polen A und einen Polen B gibt. Die Gewinner und die Verlierer der gewonnenen Freiheit, des Kapitalismus. Immer öfter führen die Menschen, die zu Polen A gehören, ihre Kleinsten an der Leine. Man sieht die Kinderleine in Polen immer öfter. Meist wird sie am Rucksack des Kindes befestigt oder an eine eigens dafür angeschaffte Weste für maximale Sicherheit. Und ich bin übrigens fest davon überzeugt, dass wir das demnächst im Prenzlauer Berg aussehen werden. Oder für die, die in anderen Städten wohnen, keine Ahnung, im Schanzenviertel. Hannover-Linden, ich weiß es nicht. Ne? Im Viertel für die Bremer. Ich lerne, dass Kameras in der Kita aufgestellt werden. Und dass Kinder mit Angst erzogen werden. Dass es einen Mutterkult in Polen gibt, das dachte ich mir schon, das war für mich nicht ganz so überraschend. Matka Polka nennt man die Vorzeigemama in Polen. Und es gibt Unterricht in den Kitas. Das überraschte mich auch. Dass es dann natürlich auch Religionsunterricht in den städtischen Kitas gibt, das überraschte mich dann nicht mehr so sehr, denn dass die Polen sehr katholisch sind, das weiß ich natürlich. Die Dialoge zwischen der Mutter und, also zwischen Emilia Smechowski und ihrer Tochter in diesem Buch sind phänomenal, sind fantastisch. Man ist hingerissen. Überhaupt entwickelt man sofort sehr viel Sympathien für diese beiden und ist ein bisschen in so einer Art WG sozusagen. Obwohl man ja gar nicht da ist, ist man doch irgendwie da. So ging es mir jedenfalls. Und dann kam der Moment, wo es um das Judentum geht in Polen. Dass viele nach dem Zweiten Weltkrieg gar nicht wussten, dass sie jüdisch sind. Und die, die es heute wissen, von denen treffen sich jedes Jahr am Maiwochenende in Warschau viele, 2 bis 3 Tage, an denen sie ihr Jüdischsein leben. Ihr polnischer Alltag bleibt natürlich katholisch. Nie würden sie ihren Nachbarn verraten, welche Religion sie wirklich haben. Dafür haben sie zu viel erlebt. Ich lese die Geschichte über Helena, die nun Teresa heißt, und Eva, und sie rührt mich zu Tränen. 2 jüdische Menschen, Geschwister, die nach langen Jahren einander wiedergefunden haben und seitdem einmal im Jahr zusammen Urlaub machen. Emilia Smechowski schreibt in diesem Buch über ihren Besuch in Auschwitz, dass es dort Antisemitismus unter den Guides gibt, dass man genervt ist von jüdischen Besuchergruppen. Das Buch handelt vom Nationalismus in Polen. Aber es handelt auch von lustigen Dingen. Mir gefällt diese schludrige Penibeligkeit der Polinnen sehr. Das amüsiert mich, auch wenn das nicht immer zum Amüsieren ist bestimmt, aber es ist irgendwie drollig. Diese anarchistische Ader auf der einen und dieses Obrigkeitsdenken auf der anderen Seite, das amüsiert mich ein bisschen. Ich lese vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, TVP, der auch in den Händen der Sympathisanten der polnischen Regierung ist. All das lese ich in diesem Buch. Und ich lese ein Buch von einer Frau, die dieses Land mag, der dieses Land aber auch ein bisschen fremd geworden ist. Es ist ein Buch voller Empathie und voller kritischer Distanz, da wo sie angebracht ist. Ich habe, während ich dieses Buch las, quasi das Jahr in Danzig im Zeitraffer erlebt, als Leser. Vor allem aber ist dieses Buch eins, es ist lesenswert und lehrreich. Man lernt was über Polen, man lernt was über die Menschen in Polen, es ist toll geschrieben. Ich weinte, ich lachte, ich schmunzelte, ich war wütend, ich war traurig, ich war froh. Und mehr kann ein Buch eigentlich nicht schaffen. Eigentlich müsste man beide Bücher, Wir Strebermigranten und Die Rückkehr nach Polen, unter den Weihnachtsbaum der Menschen legen. Oder irgendwo hinlegen. Die Menschen sollen das lesen. Weil es Verständnis schafft. Weil es Empathie schafft. Weil es macht, dass man Dinge nachvollziehen kann. Emilia Smechowski und auch die neugierige Tochter Ada haben mich begeistert. Und deswegen möchte ich mich bei beiden für dieses Buch bedanken. Danke, dass ich das lesen durfte und danke für die Erkenntnisse, die dieses Buch mir gebracht hat. Und auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, rennt dieses Buch selbstverständlich. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Und auch dieses Buch wird dementsprechend natürlich auch am Ende des Jahres zur Abstimmung gestellt werden. Im Sinne von, ihr dürft natürlich am Ende des Jahres, wie ihr ja wisst, abstimmen über die Alben des Jahres und die Bücher des Jahres. Und auch dieses Buch wird Teil der Liste sein, über die ihr dann abstimmen könnt. und entscheiden könnt, welche von den Büchern, die wir gelesen haben, euer Buch des Jahres ist. Also auch dieses Buch ist Teil dieser Liste und selbstverständlich rennt es, aber sowas von. Also, die Rückkehr nach Polen von Emilia Smechowski, erschienen bei Hansa Literaturverlage, bekommt von mir ein Rent. Und am Ende des Ganzen möchte ich noch eine Sache sagen. Wenn ich jetzt einige polnische Wörter nicht richtig ausgesprochen habe, das tut mir natürlich sehr leid. Ich habe mir Mühe gegeben, aber ich werde es wahrscheinlich dementsprechend trotzdem falsch gemacht haben. Also, ein großartiges Buch, was selbstverständlich rennt. Und wir kommen zu Gehört. Und wir kommen zu einer französischen Band. Wir kommen zu Alceste und dem Album Spiritual Instinct. Nun, Alceste ist eine französische Post-Metal-Band, die von der Künstlerin Neige gegründet wurde. Die Geschichte von Alceste begann im Jahr 2000 als Black-Metal-Solo-Projekt von Neige und wurde zwischenzeitlich zu einem Trio. Nach Veröffentlichung des ersten Demos im Jahre 2001 verließen die anderen Bandmitglieder die Band aber bereits wieder. Im Jahre 2009 stieß dann der jetzige Schlagzeuger zur Band. Alceste hat 6 Studioalben und eine Reihe von EPs veröffentlicht. Der Band wird Pionierarbeit im Black Gaze und im Post-Black-Metal-Genre zugeschrieben. Nun, Spiritual Instinct ist der Titel des 6. Studioalbums der französischen Band, was am 25. Oktober 2019 erschien, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Das Album besteht aus 6 Tracks. Auf diesem Album singt Neige in einigen Liedern eine Fantasiesprache, die lediglich aus Vokalen besteht, also ein bisschen so wie bei Sigur Rós. Das Tempo ist meist im mittleren Bereich anzusiedeln. Auch Screamings sind auf diesem Album zu hören. Phasenweise erinnert das Ganze musikalisch ein wenig an Tool oder auch Dead Can Dance. Es finden sich auf diesem Album Folk-Anleihen, die fast eine mittelalterliche Assoziation hervorrufen. Das Duo fügt dem bekannten Klang der Band also einige musikalische Neuerungen hinzu. Und das führt dann dazu, dass es ein bisschen anders klingt als die Vorgängeralben. Nun, diese Band, wie ich schon erwähnt habe, ist eine der prägendsten Bands dieses Genres. Und das ändert sich natürlich auch hier mit diesem Album nicht. Das Album ist knapp 40 Minuten lang, also für mich natürlich mal wieder ideal. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von ca. 40 Minuten langen Alben, weil ich der Meinung bin, dass sonst das Ganze ausufert und ausfranst und die Dramaturgie des Albums auch nicht mehr zur Geltung kommt. Also das ist hier schon mal sehr schön. Es ist aber nicht der typische Metal, den man sich vielleicht so vorstellt und den man vielleicht auch teilweise von dieser Band gewohnt ist. Also es gibt hier keinen durchgängigen, klassischen, harten Metal. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch nicht ausschließlich nur seichte, ja, nennen wir sie mal Shoegaze-Passagen. Also das findet hier beides nicht statt. Man befindet sich so ein bisschen mittendrin, mittenmang, sagt man im Norden. Und man könnte dieses Album fast schon ein bisschen eher als Post-Rock bezeichnen. Und teilweise erinnert das sogar ein ganz klein bisschen von der Melodieführung an Caspian. Und da bin ich ja ganz gut, da bin ich ja gerne zu Hause. Das freut mich natürlich, weil diese Band mag ich sehr gerne. Allerdings wird auf diesem Album eben auch gesungen, wenn auch in Fantasiesprache und vereinzelt eben auch mal gescreamt, klar. Und diese Stücke sind durchaus auch mit eingängigen Melodien versehen. Das heißt also, ich würde dieses Album nicht unbedingt nur Metal-Fans empfehlen. Das kann man ruhig mal probieren, auch wenn man dem Metal gar nicht so zugetan ist. Das gilt übrigens auch für Caspian, weil experimentell wird es hier nicht. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil das natürlich auch Menschen dazu bringt, ein bisschen in diese Musik einzutauchen vielleicht. Insofern ist das vielleicht ganz gut. Es gibt sogar einen Synthi-Bass auf diesem Album, was ich ganz schön finde. Insofern ist das ein sehr untypisches Metal-Album mit Folk-Anleihen, für diese Band ungewöhnlich. Und vielleicht hat ja die Band zukünftig vor, eher überhaupt komplett in den Post-Rock oder in die Post-Rock-Richtung zu gehen. Das kann natürlich sein, denn auch auf dem letzten Album ist man ja schon ein bisschen ruhiger gewesen. Da scheint überhaupt ein Trend ganz vieler Metal-Bands zu sein, sich in neue Richtungen zu entwickeln und den eigentlichen klassischen Metal zu verlassen. Das scheint auch hier so ein bisschen der Fall zu sein. Das war ja bei Klun auch schon der Fall. Die kommen ja auch von einer ganz anderen Richtung als das, was sie jetzt machen. Das war es auch bei Opeth so, die auch mittlerweile ganz was anderes machen als das, was sie ursprünglich gemacht haben. Also das scheint so ein bisschen das Ding zu sein im Metal, dass man sich als Band vom klassischen Metal löst und dafür dann was Neues und was anderes probiert. Und das scheint in diesem Fall der Post-Rock zu sein, dem man sich zuwendet, was ich ganz charmant finde. Ich muss dazu sagen, ich kannte die Band vorher nicht, ich musste mich da so ein bisschen reinhören. Deswegen, ich finde es nicht schlimm, ich finde es passt und es ist für mich ein schlüssiges Album. Mir erschließt sich das alles. Ich kann mir natürlich trotzdem vorstellen, dass es einige ältere Fans gibt oder Fans von älteren Alben vielmehr, die das Ganze nicht so toll finden. Aber das ist natürlich immer so. Allen recht machen kann es natürlich keine Band. Aber ich verstehe schon, wenn man ein bisschen traurig ist darüber, dass bestimmte Bands bestimmte Genres einfach schlicht verlassen. Es gibt bestimmt auch genügend Leute, die Opeth und Clun das entsprechend vorwerfen. Also wir haben es mal wieder mit einer französischen Band zu tun, mal wieder mit einer französischen Metal-Band. Da kommen sehr viele interessante Sachen her, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment. Wenn man dem Ganzen ein bisschen was vorwerfen könnte, dann würde man sagen, ja gut, aber Post-Rock gibt es ja schon. Das ist natürlich richtig, aber hier geht es mir um die Entwicklung dahin, die ich ganz spannend finde. Die Musik selber ist natürlich jetzt nicht neu. Das ist nicht die Neuerfindung des Rades. Ist auch nicht schlimm. Muss ja auch nicht immer sein. Muss ja nicht immer andauernd irgendwas Neues machen. Aber wenn es was gibt, was man ihnen vorwerfen könnte, dann, dass sie sich in eine Musikrichtung entwickeln, die es A schon gibt und dass sie diesem auch im Moment jedenfalls noch nichts Neues hinzufügen. Es sei denn, man sieht diese Mischung aus der Sprache, aus den etwas härteren Metal-Teilen und dem Post-Rockigen so als das Besondere an. Dann könnte man das vielleicht noch sagen. Also es ist nicht die Musik neu erfunden. Es ist ein sehr, sehr schönes, solides Album, was auch in die Jahreszeit passt. Der Post-Rock an sich passt ja immer gut in den Herbst. Ihr hört, ich sage ganz oft das Wort Post-Rock. Und das ist auch, glaube ich, das, was dieses Album am Ende ist oder wo ich das Album genremäßig einordnen würde. Also die Entwicklung ist spannend. Sie erfinden die Musik nicht neu. Trotzdem passt es A in diese Jahreszeit, es ist schlüssig, dieses Album, es ist nicht zu lang, es hat eine schöne Dramaturgie und deswegen bekommt dieses Album von mir ein Läuft auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, bekommt Spiritual Instinct von der Band Alcest ein Läuft. Und wir kommen zu einer Band, die schon etwas länger gibt, und zwar zu den Pixies und dem Album Beneath the Eyrie. Und diese Band muss man eigentlich nicht großartig vorstellen, ich mache es trotzdem mal ganz kurz. Die Pixies sind eine Alternative Rock Band, die 1986 in Boston in Massachusetts gegründet wurde, die sich dann 1993 aufgelöst hat und 2004 sozusagen wieder zusammengekommen ist. Die Pixies werden mit dem Alternative Rock Boom der 90er Jahre verbunden und greifen auf Elemente wie Punk Rock und Surf Rock zurück. Die Musik der Pixies ist bekannt für einen großen Dynamikumfang. Die oft surrealen Texte handeln oft von ausgefallenen Themen wie außerirdische, Inzest oder biblische Gewalt. Die Band ist in Europa wesentlich erfolgreicher als in den USA. Und diese Band beeinflusste wiederum Bands wie Nirvana, Radiohead oder auch Smashing Pumpkins oder Weezer. Die Popularität wuchs in den Jahren nach ihrer Trennung an, was zu ausverkauften Tourneen nach ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2004 führte. Beneath the Eyrie ist das siebte Album der Pixies und es wurde am 13. September 2019 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt der Aufnahme in diesem Jahr. Produziert wurde es von Tom Dougherty. Das Album wurde in den Dreamland Recording Studios, einer abgelegenen, umgebauten Kirche im Bundesstaat New York, aufgenommen. Und der Titel des Albums wurde von einem Adlernest inspiriert, das auf der Rückseite eben dieser umgebauten Kirche entdeckt wurde. Nun, das Ganze changiert so ein bisschen zwischen Post-Punk, Punk, Grunge und Pop. Und wenn ihr die Pixies kennt, dann wisst ihr natürlich auch schon, was euch so ungefähr erwartet. Eine ordentliche Schippe Shoegaze mit reichlich Reverb, das dann eben diese Atmosphäre schafft, die wir auch alle kennen von den Pixies. Also so richtig neu ist das alles nicht, was die hier machen. Das einzig Neue ist natürlich, dass es im Jahre 2019 produziert wurde, beziehungsweise 2018, also dass es eben jetzt in der Gegenwart produziert wurde und nicht damals, als man sich getrennt hat, wo das Ganze natürlich noch etwas anders war. Das ist natürlich neu. Es gibt sogar ein bisschen Singer-Songwriter. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Death Horizon anhört, da hört man so ein bisschen Singer-Songwriter-Attitüde. Es gibt Dream-Pop auf diesem Album. Und es gibt einen kristallklaren Sound, für den offensichtlich Tom Dougherty verantwortlich ist. Und das macht dann aus diesem Ganzen dann doch ein bisschen was anderes. Denn die Produktion ist natürlich nicht so schmutzig und so dreckig und so ruppig und so im besten Sinne unprofessionell wie das, was damals so in den 90ern stattgefunden hat, in diesem ganzen Umfeld. Das macht das Ganze natürlich schon sehr interessant. Neu ist das natürlich trotzdem nicht. Dennoch hat diese Band etwas zu sagen. Dennoch ist es schön, dass es dieses Album gibt. Natürlich hat sich das Rad der Musik weitergedreht. Natürlich können sie die Musik nicht nochmal revolutionieren oder nochmal zu Pionieren eines Genres werden. Das wird natürlich nicht mehr funktionieren. Dafür ist dieses Album auch zu sicher, möchte ich mal sagen, zu wenig risikoreich gemacht. Oder es ist zu wenig Risiko in diesem Album drin. Ich möchte nicht sagen, dass es sich hier um Kalkül handelt. Das auf gar keinen Fall. Und sie geben sich redlich Mühe. Sie machen das, was sie können. Sie betreten keine neuen Pfade. Immerhin ist die Produktion eine andere. Das macht das Ganze ein bisschen neu, obwohl es nicht neu ist. Schön, dass es solche Band wie die Pixies noch gibt. In Gänze begeistern kann mich das naturgemäß nicht, weil man natürlich schon so das Gefühl hat, naja, das habe ich dann alles doch schon mal gehört und andere Bands sind in diesem Jahr dann vielleicht doch auch wichtiger. Was nicht heißt, dass dieses Album schlecht ist, sondern das heißt einfach nur, dass es kein Meisterwerk ist und das heißt, dass dieses Album ein nettes, ein liebgemeintes Läuft von mir bekommt auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt. Bekommt Beneath the Ivy von den Pixies ein Läuft. Und wir kommen zu einem besonderen Album einer besonderen Künstlerin. Wir kommen zu Fly or Die Part 2 und wir kommen zu Jamie Branch. Jamie Branch wuchs in Red Hook in Brooklyn auf und begann im Alter von 9 Jahren Trompete zu spielen. Mit 14 zog sie nach Wilmette, einem Vorort von Chicago, bevor sie das New England Conservatory of Music besuchte. Später kehrte sie nach Chicago zurück und arbeitete als Musikerin, Organisatorin und Tontechnikerin in der lokalen Musikszene auf. Sie trat in Chicago und New York mit ihrem Trio Princess Princess mit dem Bassisten Toby Summerfield und dem Schlagzeuger Frank Rosalie sowie in verschiedenen Trios anderer KünstlerInnen auf. Zusammen mit Jason Steen, Jeb Bishop und Jason Robke gründete sie die Band Block and Tackle. Sie ist eine Avantgarde-Trompeterin mit glasklarem Ton und fundierter Ausbildung. Sie agiert nicht nur im Jazz, sondern auch in Punk, Noise und Hip-Hop. Na, wenn das keine Bandbreite ist, es geht um alles auf diesem Album. Und das nicht nur musikalisch. Fly or Die Part 2 ist ein Album, was für Unbehagen sorgt, aber manchmal auch zum Tanzen anregt. Jazz-Punk-Attitüde, das ist mal eine wilde Mischung, würde ich sagen. Sie selber sagt über das aktuelle Album, das Abstrakte von instrumentaler Musik trägt so viel Schönheit in sich, aber wir leben nicht in besonders schönen Zeiten, deswegen bin ich diesmal etwas deutlicher geworden. Und das heißt, sie singt auf diesem Album und die Stimme eignet sich sehr dafür. Und so klagt Jamie Branch naive Rassisten an, während sie mit ihrer Trompete über einen Blues improvisiert. Sie lacht ihnen mit dem Song Love Song ins Gesicht, wenn man so will. Eine Mischung aus Wut und Humor ist hier zu hören. Es zeigt mal wieder, dass der Jazz alles andere als tot ist, sondern im Gegenteil immer noch einer der spannendsten Musikgenres unserer Zeit. Auf diesem Album ist ein Quartett zu hören, das aus Schlagzeug, Cello, Kontrabass und sie eben an der Trompete besteht. Das ist eine komische Zusammensetzung. Das ist natürlich zunächst einmal verwirrend und irritierend. Und wenn Musik verwirrend und irritierend alleine schon mit der Besetzung anfängt, dann kann nicht mehr viel schief gehen. Und so nimmt sie das erste Mal auf einem Album die Stimme mit in die Songs rein, wie ich das gerade schon gesagt habe. Das heißt, sie singt auf diesem Album das erste Mal. Und das ist sicher eines der verstörendsten, irritierendsten Alben des Jahres. Und das ist großartig und so soll es auch sein. Und das zeigt eben, wie lebendig der Jazz ist. Dieses Album ist so voller Wut, so voller Lebensfreude, so voller Blues, so voller Anklage, so voller Rhythmen, so voller Melodien, so voller Energie und so voller Liebe, dass man überhaupt gar nicht am Anfang, wenn man das erste Mal hört, weiß, wohin mit den ganzen Dingen. Alles, was es im Jazz an neuen, irritierenden Dingen gibt, ist auf diesem Album zu finden, hat man das Gefühl. Ohne dabei ein Album nur für Jazzmenschen zu sein, das ist das Allertollste. Das ist für alle und trotzdem neu. Dieses Album ist nicht für eine bestimmte Klientel von Menschen. Dieses Album ist für alle Menschen. Das macht es eben nur noch cooler, noch toller. Es ist eben nicht verkopfter Jazz für Musikstudenten, sondern Jazz für Menschen, die für Gleichberechtigung, Feminismus und mehr Gerechtigkeit kämpfen, die gegen Rassismus, Unterdrückung und ähnlichen Druck kämpfen. Es geht auf diesem Album genau um diese Sachen. Die Frage ist natürlich, ist das überhaupt noch Jazz? Und dann ist es aber eigentlich auch schon wieder egal. Ich würde sagen, ja. Es ist experimentell, es ist laut. Es ist sozusagen ein Schrei, weil es im Moment eben auch so viel zum Schreien gibt. Diese Musik ist Widerstand, sie ist politisch. Es ist eine Platte für Menschen, die sagen, wir machen das nicht mehr mit. Teilweise wurden die Tracks live aufgenommen, man hört an einigen Stellen sogar das Publikum, was ich sehr, sehr, sehr toll finde. Und das ist dann eben doch wieder Jazz. Nämlich sich auf die Bühne stellen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Und das kannst du dann auf Platte klopfen, so wie das ist. Das ist Jazz. Einfach mal live irgendwas einspielen und fertig. Wahnsinn. So viel Energie, die auf diesem Album in Musik umgesetzt wird, da muss ich ehrlich sagen, das habe ich lange nicht mehr gehört. Die Band ist unfassbar auf diesem Album. Vielleicht ist der Jazz das neue Protest-Song. Das neue Wir sind dagegen. Und vielleicht ist der Jazz das Spannendste, was zurzeit in der Musik passiert. Und ja, man darf natürlich auch, wenn man sie spielen hört, manchmal auch den Namen Miles Davis, darf man hier ruhig sagen. Man fühlt sich da manchmal schon ein bisschen dran erinnert, das ist völlig okay. Weil bei ihm ging es ja auch nicht um Technik. Bei ihm ging es ja auch um den Ausdruck. Er war ja nicht der beste Trompeter aller Zeiten, aber er hatte halt trotzdem etwas Eigenes. Und das hat sie eben auch. Das hat Jamie Branch auch. Und darauf kommt es an. In diesem Sinne vielleicht noch ein Zitat von Jamie Branch. Now sound the trumpets and get ready to roll. In diesem Sinne, dem ist nichts hinzuzufügen. Ein grandioses Album, was selbstverständlich auch zur Abstimmung stehen wird bei den Alben des Jahres. Und selbstverständlich rennt dieses Album. Ein unfassbar tolles, ich sage Jazz-Album von Jamie Branch. Was da heißt, Fly or Die. Part 2 und es bekommt auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Ein Rennt. Und damit sind wir auch ans Ende dieser Sendung angekommen. Wir haben noch eine Sendung, eine reguläre Sendung. Und dann geht's ans Abstimmen für euch und an die Specials für uns. Wir werden in der nächsten Sendung haben Laura Meyer, Destined, Wetterleuchten. Dieses Buch ist aus dem Jahr 2019 und deswegen wird es natürlich auch von mir bewertet werden. Und wird ebenfalls in die Liste eingehen, aus der ihr dann auswählen könnt, welches eure Bücher des Jahres sind. Wir werden drei Altmeister hören in der nächsten Folge. Da freue ich mich wirklich richtig doll drauf. Ich werde besprechen Neil Young and Crazy Horse und das Album Colorado. Ich werde besprechen das Album Three Chords and the Truth von Van Morrison. Und ich werde besprechen Thanks for the Dance von Leonard Cohen. Also, ein würdiger Abschluss für das Jahr 2019, für die regulären Folgen, es kommen die Specials. Im Jahr 2019, ich kann mich an dieser Stelle nur bei euch bedanken, dass ihr mir so lange zugehört habt, dass ihr geduldig wart. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.